Ja, Vater, ich danke dir einfach für diesen Tag, den der Herr gemacht hat, für einen neuen Tag, Vater, wo deine Güte, Gnade neu ist und diese Güte von Gott, wie wir im Lobpreis gesungen haben, Vater, uns nachläuft, Vater. Die Güte des Vaters läuft uns nach. Danke, Vater. Oh, Vater, bitte berühre uns durch deinen Geist. Doch ohne dich können wir nichts tun, Vater. Wir brauchen deine Erquickung, deine Kraft, dein Reden, Vater. Oh Vater, danke für diese Versammlung. Danke, dass du zu uns redest in Jesu Namen. Gut, wir haben uns ja mit diesem steht geschrieben Thema beschäftigt und ich möchte hier diesen Teil 2 machen. Und da werde ich auf einige Punkte vom François Bothes eingehen. Und zwar fangen wir an, wer eine Bibel dabei hat, der soll schon mal aufschlagen bei Matthäus 4. Ist immer gut, wenn du eine Bibel dabei hast. Wäre besser. Ich sage, bei der Jugend haben wir es immer so, da haben wir die Bibeln vor uns und jeder muss einfach dieses Buch verwenden. Ich mag nicht, wenn man dauernd im Handy, die Bibel-App am Handy ist schon gut, nur es ist einfach mal gut, wenn man wirklich das Buch mal in der Hand hält. Gut, wir fangen an bei Matthäus Kapitel 4. Manche Dinge hat die Jugend schon gehört, das ist eine Wiederholung, aber manche Dinge sind neu. So, in Matthäus Kapitel 4 sehen wir, wie Jesus Christus vom Teufel versucht wird. Und wir möchten uns jetzt das nochmal genauer ansehen. Im ganzen Kontext von dieser Bibel wissen wir, dass Jesus zuvor, also vor allem Matthäus 3 und Lukas 3 wird das beschrieben, dass er zuvor im Jordan getauft wurde. Also Jesus wurde getauft im Wasser, dann wurde er mit dem Geist getauft. Der Heilige Geist kam in Form einer Taube auf Jesus Christus und danach steht es, er wurde vom Heiligen Geist erfüllt. Und er ging mit dem Heiligen Geist erfüllt aus diesem Jordan heraus. Also er wurde Wasser getauft, er wurde Geist getauft und als er 30 Jahre alt war, und dann passierte etwas, dass der Heilige Geist selber ihn in die Wüste führte. Also das ist das Erste, was wir uns ansehen in Matthäus 4, Kapitel 1. Matthäus Kapitel 4, Vers 1 steht, darauf wurde Jesus, also nach dieser Taufe, vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Okay, das Erste, was wir hier feststellen, ist, dass Jesus vom Geist in die Wüste geführt wurde. Er wurde nicht vom Teufel in die Wüste geführt. Das ist das Erste, was wir hier sehen. Also diese Prüfung, was hier auf Jesus Christus zukommt, wurde initiiert vom Geist Gottes. Enorm. Also er ging in die Wüste. Wir kennen das, Gott führt Jesus, der Heilige Geist führt Jesus Christus selbst in die Wüste. In Lukas müssen wir aber nicht hingehen, nur als Parallelstelle, Lukas 4,1 steht, Jesus aber, voll Heiligen Geistes, weil er Geist getauft wurde am Jordan, kam zurück vom Jordan und er wurde vom Geist in die Wüste umhergeführt. Dann lesen wir weiter, Matthäus 4, Vers 2. Als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig. Also Jesus war 100% Mensch und 100% Gott. Und daher war er auch hungrig. Also er hatte auch eine Seele, die ihn gedrückt hat. Also diese Seele, die kann schon ordentlich drücken. Die kann schon ordentlich runterziehen. Und er spürte hier, er war hungrig und er war womöglicherweise hier schwach, sozusagen. Weil er war schon 40 Tage in der Wüste umher gelaufen, hatte nichts gegessen. Und das Wort Gottes ist unheimlich, unheimlich stark. Das habe ich mir oft gedacht. Ich musste bei mir sehr, sehr oft diese Seele unter Kontrolle bringen. Also ich habe wirklich gemerkt, ich musste Dinge tun auf diesem Weg, den Gott mich führt, wo meine Seele so stark zum Beispiel Angst ausgedrückt hat. Also ich habe es so gefühlt, ich habe solche Angst. Also diese Seele, die hat bei mir, okay, Angst produziert. Und ich war, ich kann mich noch erinnern, ist das 4 Jahre her, ich weiß es nicht mehr. Da waren wir waren als Gemeinde ja bei diesem Golm, wo mir diese Rutschen gerutscht sind, oder? Dieser Rutschenpark, und der ist ja eigentlich relativ harmlos, bin ja auch x-mal schon gerutscht. Nur damals war ich in einer Situation drin, wo ich meine ganze Seele mit Angst erfüllt war, oder? Und ich ging so mit meiner Familie, und ich war in diesem Angstmodus drin, und dann ging ich zu dieser Rutsche, zu dieser Röhre, und dann kam mir diese Luft entgegen, von unten hat es so raufgeblasen, oder? Und ich stand so vor dieser Röhre, oh Gott, diese Röhre. Also, wobei ich ja schon viel Schlimmeres gewahren bin, Europapark etc., also es wäre nicht das Problem, aber das Problem war eher diese Seele, die so stark Angst produziert hat. Nicht unbedingt jetzt von dieser Röhre, aber schon in der ganzen Situation. Und was mich Gott gelehrt hat, ist dieses Wort Gottes hier anzuwenden. Ich habe dann angefangen in diesen Situationen, ich bin dann vor dieser Röhre gestanden und konnte nicht rutschen. Es ging einfach nicht, weil ich war so voller Angst. Es ging nicht, ich konnte nicht in diese Röhre. Also mein Sohn natürlich, ah ja, super. Der ging mit der Mama, weil da war er noch vor 3 Jahren, war noch relativ jung, aber der ging. Und ich habe mir gesagt, ja okay, na, ich muss irgendwie, ich trage den Rucksack links vorbei und so, ja, kein Problem, nimm noch die Elisa, macht nichts. Ja, oder war es eher vor 2 Jahren, ist egal. Auf jeden Fall, ich habe dann auch mal ein Wort bekommen, das war auch, wo Alex solche das Wort Gottes ein bisschen ausgeteilt hat. Und dort war auch dabei, alles, was du dir vornimmst, wird der Herr dir gelingen lassen. Und das Licht wird auf deinen Wegen scheinen. Also ich habe ein bisschen gelernt, okay, ich muss meine Seele überzeugen, ich muss in diesem Glauben bleiben vom Wort Gottes. Das Wort Gottes stärkt mich. Und ich bin dann an diesem Golm, weil ich nicht mehr weiter wusste, was mache ich jetzt, habe ich dann gelesen Josua 1. Den Eindruck, du liest jetzt Josua 1. Müssen wir nicht hingehen, aber dort steht, sei mutig und stark, fürchte dich nicht. Ich, der Herr, will mit dir sein. Sei getrost und unverzagt bei allem, was du tust. Habe ich dir nicht geboten, sei getrost und unverzagt? Und dann wiederholt er das wieder, oder? Also er sagt zum Josua, okay, du wirst Anführer dieses Volkes, du führst den Auftrag von Mose weiter, du musst besonders stark und mutig sein, du musst vorangehen, du musst ein Leiter werden, du musst stark sein. Und er sagt zum Josua, sei mutig, sei stark. Und das wiederholt er. Wir wissen nicht, ob Josua Angst hatte. Steht nicht drin, dass Josua Angst hatte, aber wir sehen, wie Gott zu ihm redet. Wir sehen, dass Gott genau hier reinredet und sagt, du Josua, du sollst mutig, mutig, mutig sein. Und dann habe ich das gelesen, Josua, das gehört eigentlich noch gar nicht zur Predigt, wir fangen nachher mit der Predigt an. Also bei Josua 1 habe ich dann gelesen, okay, sei mutig und stark, und ich habe das gelesen, darüber nachgedacht, laut ausgesprochen. Weil es steht, wenn du in meiner Schrift bleibst, wenn du Tag und Nacht darüber nachsinnst, wenn du es aussprichst, dann wirst du Gelingen haben auf all deinen Wegen, sagt der Josua. Okay, bin immer dort auf dem Berg, auf dem Golm mit Josua 1 dran, die anderen sind im Rutschen. Ich brauche Josua 1, naja. Okay, gut, dann war ich da dran, sei mutig und stark, fürchte dich nicht. Und plötzlich stieg der Glauben auf, okay. Nee, das bin ich nicht. Ich bin nicht dieser verängstigte Typ, der jetzt diese kleine Rutsche nicht runterrutschen kann, sondern ich bin wie Josua. Genau, ich habe schon 3 oder 4 Mal bekommen, okay, du bist wie Josua. Und dann habe ich gesagt, nee, ich bin wie Josua, und dann habe ich das gelesen und dann konnte ich es rutschen. Und plötzlich ist dann diese Angst gewichen. Also das wäre jetzt eine seelische Angst. Und was ich aus dem Ganzen gelernt habe, ist, dass das Wort Gottes unheimlich mächtig ist. Ich kann es für mich selbst anwenden. Das heißt, wenn ich keine Kraft mehr habe, wenn ich Angst habe, muss ich jetzt, hier habe ich Gott sei Dank noch diese Wendung zum Wort Gottes geschafft. Wenn ich dann nicht zum Wort Gottes gegangen wäre, hätte ich auch nicht rutschen können. Also es gab auch Situationen, wo ich dann nicht zum Wort Gottes gegangen bin und dann konnte ich halt dann nicht weiterlaufen. Also wir brauchen dieses Wort, um weiterzugehen. Da muss ich im Wort sein. Oder ich kenne das Wort. Ich kenne das Wort jetzt nächstes Mal, weiß ich schon auswendig, sei mutig und stark, fürchte dich nicht. Ich, der Herr, will mit dir sein. Okay, genau. Und wenn du dir das vornimmst, der Herr lässt es dir gelingen. Also wir wenden das Wort Gottes an. Es ist Nahrung. Es heißt, das Wort Gottes ist Geist. Es ist Nahrung. Und wenn du nichts mehr isst, dann wirst du irgendwann schwach. Also dieser geistliche Mensch verkümmert, wenn wir ihn nicht füttern mit dem Wort Gottes. Okay, sobald du, dann wirst du einfach seelisch. Wenn du den geistlichen Menschen nicht mehr fütterst, darum, du musst dran sein. Du musst einfach in der Auto läuft, wenn du trainierst, Lobpreis, Predigt, wenn du im Auto fährst, Predigt, aufbauen. Du baust deinen Geist richtig auf, damit ihn die Seele nachher nicht mehr runterziehen kann. In dem Kampf bin ich auch ein bisschen drin. So. Okay, jetzt fangen wir gehen wir bei der Predigt weiter. Gut, Matthäus 4. Kapitel 4, Vers 3. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Also wir erkennen, als Jesus hungrig war, die Versuchung kommt dann, wenn du schwach bist. Weil der Teufel wartet, er hat diese 40 Tage, am Ende dieser 40 Tage kam er erst. Kam nicht am ersten Tag in der Wüste, so wie schaut's aus, wie bist du der Sohn Gottes oder nicht. Sondern er wartete seinen günstigsten Moment ab, dann wartet er und dann trat der Versucher ran und sprach zu ihm, bist du der Sohn Gottes? Also diese erste Angriffswelle des Teufels zielt auf seine Identität ab, wer bist du? Und da greift uns der Teufel auch an. In dieser Identitätsfrage zweifelt der Teufel an, wenn du der Sohn Gottes bist. Ja, bist du der Sohn Gottes? Ja, Jesus war ja der Sohn Gottes. Muss er jetzt hier mit dem Teufel diskutieren, dass er der Sohn Gottes ist? Eigentlich nicht, oder? Also der Teufel zweifelt es an, er hinterfragt, bist du der Sohn Gottes? Er will ihn verunsichern. Der Teufel will uns verunsichern. Wer bist du? Wer bist du, dass du das jetzt sagen kannst? Wer bist du? Und der Jesus Christus fängt jetzt nicht an, darüber zu diskutieren, nee, ich bin der Sohn Gottes, sondern er schlägt jetzt hier mit dem Wort zurück. Jesus aber antwortet und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Und hier haben wir nochmal den Bezug, das Wort Gottes als Nahrung. Weil es steht, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, nicht von der physischen Nahrung allein, sondern er lebt auch vom Wort. Also wir leben vom Wort, wir essen das Wort, wir essen es. Und wie der Derek Prince hat gesagt, wo er krank war, hat er gesagt, er hat das Wort gegessen als Medizin dreimal täglich. Das wird das Wort verschrieben, schon dreimal täglich mindestens im Wort, morgens, mittags, abends das Wort essen. Okay, dann gehen wir weiter. Der Teufel hat versucht, diesen Menschen in Jesus Christus, weil er auch Mensch war, umzudrehen in eine falsche Identität. Und Jesus muss hier nichts beweisen. Das ist ganz wichtig. Wir müssen niemandem etwas beweisen, wer wir sind. Muss ich nicht. Ich muss niemandem beweisen, dass Gott mich dafür berufen hat oder was ich bin. Ich muss nichts tun, damit ich bin. Wenn der Teufel es schafft, diese Identität zu rauben, dann werden wir wirklich zu einem Niemand. Wenn wir keine Identität mehr haben, werden wir zu einem Niemand, der keinen Einfluss mehr im Reich Gottes nimmt. Also wenn jetzt Jesus da ins Stottern gekommen wäre und dann, wer bin ich eigentlich, und dann umhergeirrt wäre, bin ich der Sohn Gottes, wäre eine Katastrophe gewesen. So kann es aber passieren bei Menschen. Was auch passieren kann, ist, dass der Teufel dir falsche Identitäten gibt. Also jemand, der du gar nicht bist. Hauptsache, wenn du in der falschen Identität bist, dann bist du nicht in der richtigen drin. Dann bist du irgendwo auf jeden Fall nicht in der Identität, die Gott dir gibt. Und in dieser Manier geht es weiter. Versuch nochmal den gleichen Angriff auf seine Identität. Einfach in einer anderen Art. Er versucht dann, wenn du der Sohn Gottes bist, dann stürze dich doch herab von diesem Berg, weil es steht ja geschrieben. Und jetzt wendet der Teufel etwas an, er zeigt, dass er die Schrift kennt. Also der Satan kennt die Schrift, weil jetzt zitiert er selber. Oder? Also wir sehen, Im Vers 6 steht, der Teufel spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab, denn es steht geschrieben. Okay, das ist ein neues Level. Ein neues Niveau, wenn wir sehen, der Teufel versucht, das Wort Gottes gegen uns anzuwenden. Ja, wie der Staatsanwalt so ein bisschen, okay, Moment, ich lese mal aus dem Gesetz vor, was hast du alles verbrochen oder bist du schuldig geworden? Und dann möchte ich sagen, Moment, es steht aber geschrieben, ich bin unverklagbar vor dem Thron Gottes. Oder Römer 8,1, es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind. Weihe, du Ankläger. Okay? Also, der Teufel kann natürlich schon versuchen, das Wort Gottes gegen dich einzusetzen. Weil das hat er bei Jesus auch getan. Und er sagt, er zitiert aus der Schrift, er kennt die Schrift. Und darum heißt es, er hat den Teufel entmachtet und entwaffnet, indem er die Schuldschrift, die gegen uns stand, ans Kreuz heftete. Also der Teufel hat bei uns findet keine Anklage mehr und darum hat er ihn entwaffnet. Der Teufel kann nichts mehr gegen mich vortreten, weil der mich rechtfertigt, ist Gott. Wer will mich schuldig sprechen? Dann gehen wir weiter. Also die zweite Angriffswelle zielt ebenfalls auf die Identität ab. Der Teufel will eigentlich etwas Gutes, also das Wort Gottes, das an sich hier gut ist, gegen uns einsetzen. Er verwendet das Gesetz als Anklage gegen uns. Und wir erkennen, so wie Jesus das anwendet, bezieht er sich später, lesen wir, auf die Waffenrüstung, weil dort steht drin, das Wort ist das Schwert des Geistes. Also er zieht in diesem Kampf, bildlich zieht er diese Waffe, das Schwert, was das Wort des Geistes ist, und kämpft zurück, oder? Das ist ein Teil der Waffenrüstung. Ich gebe auch den Schild des Glaubens und so weiter. Aber das wäre eine andere Predigt. Es gibt auf jeden Fall die Waffenrüstung. Wir sehen hier, Jesus verwendet das Schwert und schlägt zurück. Das können wir nämlich auch machen. Außerdem muss ich nicht darüber nachdenken, was der Teufel mir sagt. Okay? Also wir sehen, Jesus geht nicht darauf ein. Er überlegt sich auch nicht, könnte was dran sein? Könnte das stimmen, dieser Einwand, bin ich wirklich falsch dran? Und dann denkt er darüber nach. Macht er nicht. Er sagt sofort, nee, steht geschrieben. Oder du kannst auch sagen, nee, Gott hat mir das und das gesagt. Also dieses geoffenbarte Wort. Weil prophetische Wörter, wenn wir prophetische Wörter bekommen, kann es auch sein, dass der Teufel versucht, dieses prophetische Wort über unsere Zukunft versucht auch zu rauben. Oder? Und da muss ich dann genauso dahinter stehen und sagen, nee, Gott hat zu mir gesagt, ich werde das und das und das. Das ist vor allem das, was du im persönlichen Gebetsaltar, der hoffentlich brennt. Gebetsaltar haben wir schon in der Jugend durchgenommen. Der Gebetsaltar, dort bekommst du das persönliche Reden des Heiligen Geistes. Dort sagt er dir über dein Leben, da machst du das so und er redet mit dir, hat mit dir Gemeinschaft und das, was du dort empfängst, das musst du festhalten und dann kann der Teufel kommen, heißt es, und er versucht, das Wort von unserem Herzen zu stehlen. Also dieses prophetische Wort, das müssen wir bewahren im Herzen, weil der Teufel kann kommen und versuchen, das Wort von unserem Herzen hinwegzunehmen. Okay, dann gehen wir zum dritten. Die dritte Angriffswelle des Teufels zielt darauf ab, okay, ja, beim Sohn Gottes ist er sich sicher. Das ist er. Da kommen wir nicht weiter. Jetzt geht der Teufel auf ein anderes Niveau und sagt, ja, okay, gut, Sohn Gottes bist du. Und dann sagt er, er zielt auf seine Berufung ab. Wir lesen dann in Vers 8. Wiederum nimmt ihn der Teufel auf einen sehr hohen Berg, zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Und wir sehen hier, okay, der Teufel weiß, ja, Jesus ist ein König, er ist der Sohn Gottes, er ist gekommen, um das Königreich zu etablieren. Er sagt dann, ich bin gekommen, mein Auftrag ist es, das Reich Gottes zu verkündigen. Und das Reich Gottes ist zuerst unsichtbar. In euch. Das Reich Gottes, das Jesus verkündet hat, ist nicht in Gebäuden, sondern er sagt, das Reich Gottes ist auch nicht Essen und Trinken, sondern es ist inwendig in euch. Und wenn ich gekommen bin, die Dämonen auszutreiben, das Erkennungsmerkmal, dann ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Also das Reich Gottes offenbart sich zum Beispiel in der Austreibung von Dämonen, sagt Jesus Christus. Okay, dann gehen wir weiter. Er weiß also, der Teufel, ja, ein König, du bist ein König, du bist gekommen, um deine Königsherrschaft aufzurichten. Du willst jetzt das Ganze hier übernehmen, aber Moment mal, mir ist es gegeben und ich gebe es dir. Du bist gekommen als König, schaust zwar aus wie ein Bettler in der Wüste, aber damit das ein bisschen mehr Gestalt annimmt, gebe ich dir alle Königreiche, alle Herrlichkeit, ich gebe dir die Macht darüber. Das Einzige, was du tun musst, ist, vor mir niederzufallen, um mich anzubeten. Also er zielt auf die Berufung ab. Er weiß, okay, du bist ein König, schau mir mal, wie kann ich dich bei deiner Berufung unter Druck setzen. Also das heißt, Jesus weiß genau, wer er ist und was seine Aufgabe ist. Und diese zwei Fragen, da müssen wir sicher werden, weil sonst kommt die Verunsicherung, oder? Ich muss wissen, wer bin ich und zu was wurde ich gesandt? Ja, Moment, bin ich wie Jesus und wurde gesandt vom Vater? Ja, so wie es Jesus sagt, schon. Weil Jesus sagt zu uns, so wie der Vater mich sendet, so sende ich euch. Okay, also der Vater sendet Jesus Christus, oder? Er sagt ihm, du wirst der Sohn Gottes sein, du wirst das Lamm Gottes, du wirst die Königsherrschaft, du wirst eine neue Ehre ankündigen, das Reich Gottes ab jetzt und du wirst am Kreuz sterben. Das hat der Teufel nicht ganz verstanden mit dem Kreuz. Steht auch drin, also dieses Mysterium des Kreuzes, das hat der Teufel nicht, das hat er dann erst im Nachgang verstanden, als er dann entmachtet wurde. Das mit der Königsherrschaft hat er verstanden. Okay, das heißt, ich bin auch gesandt auf diese Erde, hier etwas zu erledigen, die Werke des Teufels zu zerstören. Weil es heißt, der Vater sendet Jesus. Als Jesus auf der Erde ist, sagt er, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe und ich sage nur das, was der Vater mir sagt. Was anderes mache ich nicht. Und dann sagen sie, ja Moment, du sprichst so viel vom Vater, 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 Vater. Wo ist dieser Vater? Zeig mir den Vater. Zeig mir den Vater. Sagt er, so lange bin ich bei euch. So lange bin ich bei dir, Philippos oder wer. Und du sagst, zeig mir den Vater. Ja, wer mich sieht, sieht den Vater. So, also wir sehen, der Vater sendet Jesus und wer Jesus sieht, sieht den Vater, er sieht den Gesandten. Er sieht den Gesandten und der ihn sendet. Und dann geht's weiter, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Ich gebe euch meinen Namen und ich lasse euch den Heiligen Geist. So geht ihr nun hin in meinem Namen. Also das heißt, wenn ich Jesus ansehe und den Vater sehe, und wenn ich jetzt dich ansehe, wen sehe ich? Jesus. Genau. Christus in mir, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Also, das wäre wie, wenn jetzt jemand zu dir kommt, Moment, also, du sprichst so viel von diesem Jesus. Ja, wo ist denn der Jesus? Ja. Hey, wer mich sieht, sieht Jesus. Müsstest du antworten? Also, jetzt müsste ich ja besorgen aus der Bibel. Aber so wäre es eigentlich, oder? Wir sind ein bisschen abgerutscht in unserer Autorität und unserer Stellung. Ja, wer mich sieht, sieht Jesus Christus. Ja, wo sind denn die Hände von Jesus? Ja, das sind meine Hände. Christus in mir. Christus in mir, die Hoffnung auf Ehrlichkeit. Okay, also, weil Jesus jetzt, der Heilige Geist ist ja ein Geist und er will unseren Körper und durch unseren Körper kann er dann wandeln. Okay, dann geht's weiter. Also wir erkennen das Wort Gottes als Waffe, das Wort Gottes stärkt uns und wir wissen, wir werden gesandt, wie der Vater Jesus Christus nannt. Und Jesus sagt, die Autorität, die mir der Vater gegeben hat, die gebe ich euch weiter. Okay, also die erste Erkenntnis ist, okay, ich bin kein Opfer mehr. Ich bin kein Opfer mehr, ich verfalle auch ab und zu in diese Rolle, aber ich bin das Opfer nicht mehr. Aus Sicht Gottes nicht mehr. Er sagt, ich hebe dich empor, ich sage zu dir, ich hebe dich über alle Gewalt des Feindes. In Lukas 10, 19 steht, ich gebe euch Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes. Okay, also wir sind dieses Opfer nicht mehr, sondern wir sind jetzt in einer sehr, sehr, sehr hohen Stellung. Und die Frage ist natürlich, jetzt gehen wir weiter. Dann hat Boethes, genau, mir gehen noch ein paar Dinge ein vom Boethes. Das sind jetzt ganz verschiedene Puzzlestücke, die wahrscheinlich alle nicht zusammenpassen. Aber da du sowieso dauernd zu Hause in der Schrift am Nachforschen bist, für dich kein Problem, dem zu folgen. Gut. Also wir haben das geklärt. Wichtig ist, du musst wissen, wer bin ich und zu was wurde ich gesandt. So, dann müssen wir uns anschauen, Boethes hat davon geredet, von einem Kampf um das Wort Gottes. Also wir haben ja wirklich diesen Kampf, wo der Satan in der Gesellschaft herumdoktert, wo er alle möglichen unreinen Dinge reinbringt, und wir haben den persönlichen Kampf. Also das zwischen dem Teufel und Jesus war ein sehr persönlicher Kampf, müssen wir unterscheiden, den gesellschaftlichen Kampf und den persönlichen Kampf. Und über den persönlichen Kampf möchte ich noch dazu was sagen. Da lesen wir jetzt, wir gehen weiter bei dieser Waffenrüstung. Wir haben also dieses Schwert des Geistes, das lesen wir in Epheser 6, 11. Weil das ist natürlich die Frage. Also der Versucher kann an uns herantreten. Und wir lesen in Epheser 6, 11, in dieser Waffenrüstungskapitel, lesen wir mal Epheser 6, Vers 11. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen geistliche Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Also hier müssen wir mal kurz innehalten. Unser Kampf, steht in der Bibel, richtet sich gegen geistliche Mächte in der Himmelswelt, gegen Dämonen, gegen Gewalten, gegen Herrschaften. Also hier werden auch noch verschiedene Hierarchiestufen erwähnt, oder? Geht bis rauf zu die Mächte, die die himmlischen Regionen dann besetzen. Also wir sehen hier, unser Kampf richtet sich nicht gegen den Menschen in Fleisch und Blut, sondern er richtet sich gegen die Macht, die dahinter steht, die diesen Menschen verwenden will, beeinflusst oder wie auch immer. Und in diesem ganzen Kampf, dem hat mich eines Gott gelehrt. Also erstens muss ja Jesus nicht darum kämpfen, dass er der Sohn Gottes ist. Das, was wir sind, um das müssen wir nicht kämpfen. Er war der Sohn Gottes, das muss er niemandem beweisen, um das muss er nicht kämpfen. Das, was ich bin, um das muss ich nicht kämpfen, um zu reinzukommen. Das bin ich schon. Okay? Aber es gibt einen geistlichen Kampf, den wir führen müssen. Und hier hat Boethes erwähnt, der Feind kommt durch Türen. Er sagt, Augen waren die Türen, hat Boethes gesagt. Ohren sind Türen. Die Frage ist, Türen zu was? Zu deinem Haus, zu deinem Herzen. Also es gibt Türen, wie der Feind anfängt, durch deine Augen, durch deine Ohren, hat er gesagt. Und Gott hat mich auch eines gelehrt. Ich weiß nicht, wann das war, aber ist gar nicht so lange her. Da kam ich mal von der Arbeit nach Hause. Und ich war ziemlich, weiß gar nicht, um die 6:30 war es, ich war ziemlich fertig und habe gesagt, so aus, ich muss jetzt kurz 15 Minuten mich hinlegen, Powernapping machen und dann bin ich für die Kinder bereit. Oder? Also 15 Minuten. Und ich hatte dann wirklich eine schlechte Angewohnheit, muss man fast sagen, dass manchmal, wenn ich dann nicht mehr wollte, nicht mehr konnte, mich die Seele so drückte und ich jetzt nicht ins Wort Gottes ging, dann bin ich wirklich in Gedanken, in alle möglichen, habe mir das ausgedacht, diese Fantasie, diesen Tagtraum und so weiter, so ein bisschen diese Ablenkung, oder? Also man hat sich dann alles Mögliche überlegt, plötzlich hat man sich noch irgendwas Unreines überlegt, plötzlich habe ich mir noch, also lauter Blödsinn, so. Und so, ich liege da so da, oder? Ich habe mich kurz ins Schlafzimmer zurückgezogen, wie gesagt, 15 Minuten, und dann läuft mein Sohn, lauft so vorbei in diesem Schlafzimmer, macht die Türe auf. Oder? Mir gedacht, und draußen war ein relativ großer Lärm. Mir gedacht, jetzt macht er genau jetzt die Türe auf. Jetzt muss ich mich einmal hinlegen. Und jetzt macht er die Türe auf. Einmal. Okay. Ja gut, stehst du auf, machst die Türe zu. Okay, Türe zu, wieder hingelegt. Lauft die Elisa vorbei. Ich glaube, die Elisa, oder war es nochmal der David? Ist egal. macht die Türe wieder auf. Das gibt's ja nicht. Und dann bin ich noch kurz dort gelegen, weil ich war zu faul, nochmal aufzustehen für diese Türe. Und plötzlich habe ich dann irgendjemand kurz was schreien gehört und dann bin ich aufgesprungen und jetzt reicht's, oder? Bin ich raus, zack, 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 Türe auf, was ist da los? Bin nach unten und unter uns wohnt diese 87-jährige Oma. Die Tür ist offen und meine Kinder draußen. Also die Tür ist offen, Haustüre, und die draußen. Und ich schaue so entgeistert. Was? Oder? Die sind irgendwo draußen. Und ich sehe sie, rufe sie rein und sage noch, du musst endlich diese Türe zumachen. Oder? Weil wenn du nicht durch die Türe kommst, können die ja gar nicht raus. Die können ja nicht rein, wenn die Türe verschlossen ist. Oder? Und in dem Moment sage ich, mach bitte, also ich weiß nicht mehr, ich habe schon freundlich gesagt, mach bitte diese Türe zu. Endlich. Oder? Weil es ist relativ simpel. Wer die Türe zu hat, kommt nicht durch. Ist ganz einfach. Und in dem Moment sagt Gott zu mir, genau, das sage ich jetzt genau zu dir. Oder? Also das ganze Szenario hat jetzt Gott damit mir durchgespielt, dass er sagt, okay, du, zu mir hat er gesprochen, Gott, du musst in deinen Gedanken die Türe zumachen. Weil du hast die Türe aufgemacht. Okay? Also du hast jetzt diese Türe aufgemacht und da kann der Feind rein und rauslaufen, weil die Türe ist ja offen. Okay? Gott sei Dank habe ich nicht das Urteil gesprochen, so wie David. Als der Prophet Nathan kam und er gesagt, wer ist dieser Mann, der sowas verbrochen hat? Der muss sterben. Gott sei Dank habe ich das nicht, das Urteil über mich selber ein bisschen milder ausgesprochen. Ich habe nur gesagt, mach die Türe bitte endlich zu. Und okay, dann zeigte mir Gott, okay, du musst deine Gedanken bewahren, weil die Gedanken sind die Türe zu deinem Herzen. Also du hast die Augen, du hast die Ohren und du hast deine Gedanken, weil in der Waffenrüstung steht drin, der Helm des Heils, er beschützt den Kopf. Und Derek Prince ist da auch drauf gekommen, habe ich mal nachgelesen, der hat gesagt, okay, der Helm des Heils wird als Helm der Hoffnung bezeichnet und den musst du aufsetzen. Der bewahrt deine Gedanken, der Helm der Hoffnung und des Heils. Also wir haben die Türen, noch dazu, wir haben die Türen, das sind auch unsere Gedanken. Wir müssen jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam Christi, weil wenn wir einmal die Gedanken, diese Türe aufhaben, ist dann relativ schwierig, dann bist du schon auf dem Abstieg. Auf dem absteigenden Arsch eigentlich. Gut. Okay, nächster Punkt, was hat Bootes noch gesagt? Ja, genau. Er hat gesagt, die Männer müssen wieder die Autorität einnehmen, weil er gesagt hat, dieses Isabel-Ahab-Thema. Ja, was sollen wir dazu sagen? Die erste Frage, die sich stellt, okay, dieser Geist Isabel, ist das jetzt damals oder gibt's den noch? Und die Bibel erwähnt sogar die Isabel nochmal in der Offenbarung und er warnt die Gemeinde, hey, pass auf. Du hast eines habe ich gegen dich, dass du diese Isabel in deiner Mitte tolerierst und sie verführt deine Kinder. Und wenn du sie nicht entfernst, werde ich gegen dich Gericht bringen. Also wir sehen, die Isabel wird nochmal erwähnt, weil der Geist immer noch wirkt. Es ist ein Geist. Und das ist eben diese ganze Thematik, wo wir ein bisschen als Gemeinde, das habe ich so ein bisschen auf dem Herzen, wo wir umdenken müssen. Mir ist gegeben, Jesus hat gesagt, ein Drittel seines Dienstes hat er Dämonen ausgetrieben. Ein Drittel hat er geheilt und ein Drittel hat er gelehrt. Das war der Dienst Jesu. Und dann hat er gesagt, okay, ich gebe euch jetzt diesen Staffelstab weiter. Jetzt geht ihr hin in meinem Namen und in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, die Kranken die Hände auflegen und so weiter. Das heißt, wenn wir für die Kranken beten, müssen wir auch Dämonen austreiben. Ja, weil ein Drittel des Dienstes von Jesus Christus war ja Dämonen austreiben. Und kann ich nicht diesen Drittel rausnehmen? Oder? Also das heißt, okay, müssen wir einen Befreiungsdienst aufbauen und ich sage nur, die Frage ist einfach, okay, Jesus hat gesagt, ich muss diagnostizieren, was das Problem ist. Ich muss genau wissen, steckt ein Geist dahinter, hast du ein seelisches Problem, oder? In dem Fall, wo ich Angst hatte, war es meine Seele. Ja, da war ich nicht jetzt irgendwie befallen von einem Geist oder so, sondern ich hatte einfach meine Seele gedrückt. So, jetzt muss ich dann, wie viel Zeit habe ich eigentlich noch? Müssen wir langsam dann, okay. Das war meine Seele, aber wir sehen, dass Jesus auch sagt, Moment, da kommt ein Stummer und ein Blinder und er schaut ihn an und sagt zu ihm, okay, du blinder und stummer Geist, komm heraus. Das ist komisch, der hat eine körperliche, also zwei Blinde. Es gibt einen Blinden, da sagt er, okay, Moment, dir schmiere ich eine Paste, der spucke ich zuerst mal auf den Boden und dann schmiere ich dir das drauf. Da musst du auch demütig sein. Wenn er gesagt hat, nee, das mache ich nicht, da sehen wir, wie Jesus wirkt. Du musst demütig sein, du bist wie das Kamel, du musst den goldenen Sattel mal ablegen, damit es durch dieses Nadelöhr durchkommt. Oder? Ja. So, und wir sehen, also ich mache jetzt da quasi ein paar Fässer auf und dann haben wir mal was aufgemacht und dann können wir nächstes Mal weiterarbeiten. Also Jesus hat auf jeden Fall erkannt, wenn ein Blinder zu ihm kommt, das ist jetzt eine körperliche Ursache und da gibt es ein Problem, da ist ein Geist dahinter. Also diese geistliche Welt, was mich ein bisschen, nur über die geistliche Welt zu reden, nützt uns nichts, sondern es steht wirklich, unser Kampf richtet sich gegen diese geistliche Welt. Also ich muss erkennen, Achtung, Achtung, das ist ein Geist, wer da gegen mich auftreten will. Wer bist du? Und Jesus hat das auch unterschieden. Er hat gesagt, du bist krank, du hast was Körperliches, da machen wir das so, du hast einen Geist, da machen wir Austreibung. Jetzt ist die Frage natürlich, Dämonenaustreibung bei Christen, können wir besessen sein? Nein, wir wurden ja versiegelt mit dem Heiligen Geist. Wir wurden ja versiegelt, als wir errettet wurden und den Same in uns gepflanzt wurde, wurden wir versiegelt mit dem Heiligen Geist. Jetzt sind wir ja erfüllt mit dem Heiligen Geist, wie kann das sein? Trotzdem können wir noch mit Dämonen Probleme haben, Bindungen haben und kämpfen. Wir sehen auch im Neuen Testament, dass Hananias benannt wird, warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Also die Aposteln schauen sich an und sagen, du Hananias, warum hat denn der Satan eigentlich dein Herz erfüllt, dass du jetzt kommst und den Heiligen Geist belügst? Also wir müssen schon aufpassen. Es ist nicht so, dass wir unerreichbar wären. Wir können uns nicht zurücklehnen. Dieser Kampf, den müssen wir akzeptieren. Wir müssen wissen, es tobt ein Krieg in dieser Himmelswelt, den wir nicht sehen. Unsichtbare Mächte. Oder? Und wenn ich immer nur auf der natürlichen Ebene arbeite, dann kann ich nicht überall das Problem lösen. Zum Beispiel Depression, sagt der Derek Prince, in erster Linie ist ein Geist. Du hast mich befreit von dem Geist der Schwere. Hast mir stattdessen ein Gewand des Lobpreises gegeben. Wenn ich jetzt herumdoktere, kann ich das Problem nicht lösen. Manchmal ist es natürlich rein seelisch. Manchmal ist es geistig. Das muss ich dann unterscheiden. Oder? Oder beides. Genau, oder beides. Weil Derek Prince selber, dieser Lehrer, den wir haben, wo wir viele Bücher in dieser nicht mehr vorhandenen Bibliothek haben, da, ja, dieser Derek Prince, oder? Der hatte über zehn Jahre Depressionen. Über 10 Jahre. Und kam nicht davon weg. Er fastete, er betete, er machte alles Mögliche. Und was passierte? Ja, er kam nicht davon los. Umso mehr er fastete, umso schlimmer wurde es. Oder? Bis Gott ihm offenbart hatte, dein Problem, Derek, ist ein Geist und es ist ein Geist der Schwere. Und dann hat er den Namen des Herrn angerufen und hat gesagt, rette mich von diesem Geist der Schwere und er wurde befreit. Oder? Also ich kann lang herumdoktern. Wenn mich ein Geist ist eine Person ohne Körper. Also eine Person, wie der Heilige Geist ist eine Person, mit dem kannst du reden. Heiliger Geist ist da, ich kann mit ihm reden, er ist eine Person und genauso ist es dort auch. Personen ohne Körper, Geister, die herantreten und versuchen, okay, mal schauen, wo komme ich rein, welche Türe kann ich nehmen? Also, das heißt, Derek Prince wurde befreit und danach musste er noch seine Gedanken, er hatte einfach so diese pessimistischen Gedankengänge, die musste er schon noch in Ordnung bringen. Es war nicht so, dass er dann auf Schlag befreit wurde. Es war nicht so, dass er zack, bumm, jetzt bin ich frei, keine Depressionen mehr, sondern er hat doch, diese Schwere war weg. Ich habe bei mir übrigens selber auch gebetet, weil meine Frau gesagt hat, ich hatte eine Phase, du bist so manisch depressiv. Du legst dich ins Bett, du bist depressiv. Und dann habe ich gesagt, ich bin Scheibe, ich bin depressiv. Okay, ich habe gesagt, du Geisterschwere, geh raus in Jesu Namen. Und ich habe wirklich reingebetet und es ist gegangen. Also ein Teil davon war, gut, den anderen seelischen Teil, der ist seelisch. Also wir müssen einfach ein bisschen unterscheiden, was ist Körper, was ist Geist, was ist Seele. So. Und dann hat Derek Prince gelehrt, okay, ich muss meine Gedanken, die muss ich unter Kontrolle bringen, die muss ich schützen. Ich kann nicht in diesen ganzen depressiven Gedankengänge immer wieder reingehen. Und das musste er ja dann trainieren. Also das fiel nicht weg. Aber trainieren, ohne das geistliche Problem zu lösen, da hat er keine Chance. Oder? Wenn diese Gebundenheit durch einen Geist weggeht, dann kannst du erst anfangen zu kämpfen, richtig? Dann fängt einmal der Kampf an. Dann ist der Kampf nicht vorbei, dann fängt nämlich der Kampf an. Dann kannst du nämlich zu kämpfen, dann wurden deine Hände losgelöst. Und dann kannst du anfangen zu kämpfen. Und das kann dann noch eine ordentliche Zeit gehen. Aber wir erkennen, okay, wir haben es hier mit Dämonen zu tun, Geister in der Himmelswelt. Und ich kann es nicht einfach ignorieren. Ich kann es nicht aus dem Dienst Jesu rausnehmen, ich kann es nicht ignorieren, sondern ich muss beten, was ist da los? Und dann adressiere ich es mit dem Namen. Oder? Weil Jesus hat gesagt, wenn es ein Geist ist, dann hat er ihn anhand der Symptome angesprochen. Er hat nicht gesagt, der Geist hat den Namen so und so, das war auch mal drin. Hatte dann, ja, das ist der Geist, der heißt, ich bin Legion, weil wir sind viele. Aber ansonsten nicht, aber auf jeden Fall. Schlussendlich, jetzt müssen wir zum Schluss kommen, was ich auf dem Herzen habe, dass die Gemeinde, das Schlusswort, sich wieder anfühlt wie ein Schlachtschiff. Oder? Ich komme ein bisschen, manchmal sitzen wir ein bisschen im Kreuzfahrtschiff, wir genießen die Reise, wir liegen im Liegestuhl, bestellen das Getränk und wir machen alle Friede, Freude, Eierkuchen, aber die Gemeinde ist ein Schlachtschiff, ein Kreuzer oder ein Zerstörer und kein Kreuzfahrtschiff. Und dann kam das, ja, dann kam die Meldung, ja gut, Benjamin, das ist schon in Ordnung, nur ein bisschen Familie, wir sind doch eine Familie. Und habe ich darüber nachgedacht, ja, stimmt natürlich, ja, ist ja kein Problem. Auf dem Zerstörer sind diese Soldaten, oder? Die können ja untereinander familiäres Verhältnis haben. Ist eine Familie. Die ganzen Soldaten auf dem Schlachtschiff, die haben eine Familie. Aber es heißt wieder, ihr seid Soldaten Christi. Die sich nicht verstricken in zivile Angelegenheiten, sagt die Bibel. Ihr seid Soldaten berufen, okay? Also, gut, eben, das sind jetzt die 10 Puzzlesteine, habe ich schon gewarnt. Aber auf jeden Fall ist es so, der Soldat kennt seine Waffe, er poliert sie, er fettet sie, er baut sie mit geschlossenen Augen zu und auseinander. Er demontiert seine Waffe, er kennt das Wort Gottes, er kennt es. Er kennt seine Waffe. Wenn er sie nicht kennt, wird er sie im Gefecht nicht einsetzen können. Wenn er zuerst mal auf dem Gefechtsfeld die Waffe probieren muss, dann hat er ein Problem. Nee, er hat schon trainiert, er kennt die Waffe, er hat sie demontiert, er weiß genau, jede Feder, jeder Abzug läuft so tak. Und er zieht sie. Er zieht die Waffe. Also, auf jeden Fall, das ist mein Anliegen, wir müssen wieder erkennen, okay, uns wurde Autorität gegeben. Wir sind Soldaten Christi und die Gemeinde ist auch ein Zerstörer. Ein Schlachtschiff. Wir sind nicht kein Kreuzfahrtschiff.